Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Predigtabschnitt Epheser Kapitel 2, Vers 4 bis 10, auf unserem Wochenplan auch wieder abgedruckt. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus: Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, hat uns mit seiner großen Liebe, um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, samt Christus lebendig gemacht, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden. Er hat uns samt ihm auferweckt und samt ihn in, und jetzt kommt eine kleine Korrektur, hier steht er in das himmlische Wesen, im Griechischen steht aber die Mehrzahl, also vom Hebräischen her, in den himmlischen Örtern, müsste man das ein bisschen genauer übersetzen, gesetzt in Christus Jesus, auf das er erzeigte in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich niemand rühme. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Dieses Wort, liebe Gemeinde, kommt hier am häufigsten vor, das Wort Gnade. Es ist auch eines der zentralen Begriffe, sowohl im ersten Teil der Bibel, im Hebräischen das Wort Chesed, als auch im zweiten Teil, da heißt es dann auf Griechisch Charis. Und man könnte über dieses Wort wahrscheinlich ein ganzes Semester lang theologische Vorlesungen halten, wie im Mittelalter die katholische Scholastik dieses Wort Gnade verstanden hat. Das hat durchaus auch was mit dem Verständnis von Maria Himmelfahrt heute zu tun. Es ist gar nicht so weit weg. Dann auch, wie Luther das Ganze wieder ein bisschen näher an die Bibel rangebracht hat, wie die Aufklärung diesen Begriff Charis oder Gnade völlig verwässert hat vor 250 Jahren. Und bis dahin, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es manche Theologen, die gemeint haben, nach Auschwitz, also nach den Konzentrationslagern, kann man nicht mehr von einem gnädigen Gott reden. Also dieses Thema ist wirklich ja im Laufe der fast 2000-jährigen Theologiegeschichte ausführlich behandelt worden, auch mit sehr unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Das ist heute nicht der Ort, wir haben hier keine theologische Vorlesung, wir haben einen Gemeindegottesdienst. Und mein Ansatzpunkt war ein völlig anderer. Mein Ansatzpunkt war oder ist, dass das Wort Gnade ein Beziehungsbegriff ist in der Heiligen Schrift, also nie isoliert gesehen wird und dass diese Beziehungen in zweifacher Weise dargestellt werden, nämlich einmal die Beziehung von Gott zu uns, wo wir Gnade erfahren können, aber gleichzeitig auch die Beziehung zwischen uns Menschen, wo wir auch Gnade oder manchmal auch Ungnade erfahren können. Das eine ist ja hier auch ein bisschen grafisch dargestellt, von oben nach unten. Das ist der Weg, wie Gott seine Gnade uns schenkt. Es ist hier ja auch genannt, durch Jesus Christus sind wir befreit worden von Sünden, von Schuld. Und das ist auch der lutherische, der reformatorische Begriff von Gnade. Das ist das, was Luther wieder neu entdeckt hat. Wir sind gerechtfertigt nicht durch eigene Werke, sondern durch das, was der lebendige Gott mir schenkt. Das kommt hier vor. Ist aber nur ein Punkt. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir vor einer Engführung bewahrt bleiben, indem wir sehen, das Wort Gnade ist einfach umfangreicher. Es geht natürlich um die Beziehung von Gott zu mir persönlich. Und jede einzelne Person ist Gott auch in gleicher Weise wirklich wichtig. Aber es geht auch immer um das Miteinander von Menschen. Und deswegen hat Paulus diesen Bibelabschnitt ja nicht an den Mitarbeiter Timotheus oder Titus geschrieben, also an eine Einzelperson, sondern wirklich an seine Gemeinde, an eine der Gemeinden. Und das ist jetzt hier wirklich kein Zufall. Dieser Reichtum, den er hier mit dem Bild Gnade entwickelt hat, den hat er in einem Brief an eine christliche Gemeinde geschrieben. Und ich wage mal zu behaupten, wer möchte, kann mir gerne nachher widersprechen, aber das ist jetzt mal mein Ansatzpunkt heute, Je mehr ich in einer christlichen Gemeinde verankert bin, umso mehr kann ich den Reichtum, die Fülle von Gottes Gnade ahnen, auch nur ahnen jetzt. Denn das ist jetzt nicht eine Sache, die sich zuerst in meinem Kopf abspielt. Ich kann natürlich das Wort auswendig lernen, das ist völlig klar. Ich kann auch, wenn ich gut bin, alle Bibelverse auswendig lernen, wo das Wort Gnade im Alten und im Neuen Testament vorkommt. Da habe ich zwar ziemlich viel zu tun, aber möglich ist das natürlich schon. Dann habe ich zwar alle Bibelverse hier abgespeichert, aber was Gnade eigentlich heißt, und zwar im Miteinander einer christlichen Gemeinde oder auch im Miteinander eines Volkes, das habe ich damit ja automatisch, noch nicht automatisch, wirklich verinnerlicht. Und das ist das Ringen jetzt von Paulus in diesem Epheserbrief, weil Paulus schreibt ja an seine Gemeinden immer ein bisschen das, was noch besser werden kann. So ein bisschen so wie der Katechismus eigentlich gemeint ist. Dass er so ein bisschen den Finger auf leichte Wunden legt und sagt, da schaut mal hin, macht mal eure Gemeindesupervision, nehmt mal ein bisschen eure frommen Scheuklappen von den Augen runter und dann werdet ihr noch erkennen, ja, wo es noch ein bisschen mehr auch Füllraum ist, um diese Tatsache der Gnade Gottes im Leben eurer Gemeinde wirklich zu verstehen und auch nachzuvollziehen und im Gemeindealltag umzusetzen. Bei den Ephesern sah das so aus, diese Gemeinde bestand aus zwei völlig unterschiedlichen Teilen. Das ist heute für uns kaum mehr nachvollziehbar, welche großen Unterschiede da waren zwischen den sogenannten Heidenchristen und den Judenchristen. Einfach deswegen, weil es diese Judenchristen heute in unseren Gemeinden kaum mehr gibt. Ich sage bewusst kaum, wir haben immer wieder welche, die heißen halt heute messianische Juden und es gibt ja auch immer wieder welche, die sind in unseren Gottesdiensten drin. Wofür wir von Herzen dankbar sein können, weil nur in diesem Miteinander wir wirklich ansatzweise etwas von dem ahnen können, was Gnade in der Fülle des biblischen Begriffes eigentlich bedeutet. Eine Gemeinde, ich wage auch das mal, also ich bin heute ein bisschen provokativ, ich gebe es ja zu, aber ich wage mal diesen Begriff zu sagen, in eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde, in der keine messianischen Juden sind, kann von Anfang an die Fülle dieses Begriffes niemals verstehen. Weil zum Verständnis des biblischen Begriffes Gnade immer die messianischen Juden dazugehören. Und das war der Ansatzpunkt der Gemeinde in Ephesus damals. Das waren die aus dem jüdischen Bereich gläubig geworden sind, die deswegen halt dann damals Judenchristen hießen. Das war der eine Teil der Gemeinde in Ephesus. Und der andere Teil, das waren die Heidenchristen, die halt von ihren toten Götzen, von ihren Statuen, von der Diana von Ephesus und von anderen Götzenfiguren weggerissen wurden durch die Gnade Gottes, durch das Blut Jesu Christi und auch in diese Gemeinde reingekommen sind. Die Betonung liegt aber auf auch. Zuerst waren die Judenchristen da und dann kamen die Heidenchristen dazu. Und die Reihenfolge ist wichtig. Das war Handeln Gottes. Und er hat sich was dabei gedacht, auch bei dieser Reihenfolge. Und dann haben sie das im Miteinander gelebt, natürlich in aller Zerbrochenheit auch, in allem irdischen Unvollkommenen, das ja immer wieder da ist. Aber diese Gnade Gottes hatte da Raum in dieser Gemeinde in Ephesus. Und Paulus hat sie ermutigt, das immer wieder weiter auszuleben. Diese messianischen Juden, diese Judenchristen auch als Heidenchristen immer im Blick zu haben. Und bis zur konstantinischen Wende hat das auch noch ganz gut geklappt. Fast 300 Jahre lang war das eigentlich selbstverständlich, dieses Miteinander. Nur seit Konstantin ist es leider ziemlich schnell verloren gegangen, weil damals die Reichskirche dann entstanden ist und die war sehr stark römisch geprägt. Und in der römischen Reichskirche hatten eben die messianischen Juden leider nicht mehr so ganz ihren Platz. Und das hat rundgerechnet 1600 Jahre so angedauert. Also das sind jetzt alles nur so rundgerechnete Zahlen. Und wir sind jetzt heute wieder mühsam auf diesem Weg quasi back to the roots, also zu den Anfängen zurück. Zu den Anfängen heißt aber in diesem Fall wirklich vor die konstantinische Wende zurück. Und das ist ein mühsamer Weg, der nur in ganz kleinen Schritten auch gegangen werden kann, weil wir hier sozusagen geistesgeschichtliche Sprünge in die Vergangenheit zurückmachen. Aber es ist möglich. Ich bin dankbar, dass Paul Gerhard eine Gemeinde ist, die dafür offen ist. Weil das zu dem Verständnis von Gnade Gottes dazugehört. Wir brauchen das messianisch-jüdische Verständnis von Gnade Gottes als Heidenchristen. Damit wir in dieser Unterstützung, damit wir das noch ein bisschen stärker ahnen, was das überhaupt heißt. Und das ist immer noch schwierig genug. Und mir ist der neue Gemeindebrief, den es jetzt am Donnerstag in der Druckerei gab, der ab kommenden Sonntag dann auslegt zum Verteilen, mir ist dieser Gemeindebrief da schon ein großes Vorbild auch gewesen. Weil hier in den Artikeln, die so am Anfang stehen, das sind so die redaktionellen Artikel, in diesen Artikeln wirklich etwas von dieser Fülle der Gnade Gottes für mich zumindest zu erkennen ist. Weil hier nicht einfach nur über die Arbeit von Paul Gerhard geschrieben wurde oder wird, sondern diese Arbeit von Paul Gerhard im Miteinander mit anderen Gemeinden, im Miteinander der erlebten Gnade Gottes, die immer wieder und immer stärker dadurch auch erfahrbar wird. Zum Beispiel schreibt hier der Igor Swiderski als Gemeindeleiter der messianisch-jüdischen Gemeinde, der 2015 nach München kam und wie dankbar er war, dass er hier in München offene Herzen erlebt hat, gerade bei Christen. Das ist genau der Ansatzpunkt des Epheserbriefes, dessen, was Paulus an die Epheser geschrieben hat. Entdeckt bitte die Gnade im Miteinander von messianischen Juden und Heidenchristen. Und dann schreibt hier noch der Vorsitzende von der Evangelischen Allianz, der Peter Soltau, der ja auch mal vor 2 Jahren hier gepredigt hat, wie er das so erlebt auch als der hier so für die Evangelische Allianz ein bisschen Verantwortung übernommen hat. Gnade im Rahmen der Evangelischen Allianz. Dann schreibt der Dekan, der Pfarrer Rieger, wie er das hier so in Leim erlebt, auch im Miteinander, auch mit katholischen Christen. Und auch da können wir etwas von dieser Gnade Gottes ahnen. Am kommenden Samstag ist zum Beispiel ein Sommerfest am Leimer Anger geplant und da ist vorgesehen, dass wir auch eine gemeinsame Andacht halten werden. Also wenn es so bleibt, wie es ursprünglich mal vorgesehen war. Also Gnade Gottes auch sozusagen auf dem Marktplatz unseres Stadtbezirkes. Und dann schreibt der Vertrauensmann unseres Kirchenvorstandes, Bernhard Bieler, wie er das selber so als einer der Verantwortlichen in unserer Paul-Gerhard-Gemeinde erlebt, wie da etwas von dieser Fülle der Gnade Gottes erfahrbar ist. Und die Agape-Gemeinschaft natürlich auch, der Erne schreibt auch da wieder einen Artikel, wie er das im Miteinander erlebt. Und das ist ja wirklich was Besonderes, das es so in Bayern ja kaum mehr gibt oder überhaupt vielleicht auch noch kaum bisher gegeben hat, dass eben 2 christliche Gemeinden, Gemeinschaften einfach im Miteinander das Leben, die rechtlich selbstständig sind, auch unabhängig finanziert werden und in einem Gebäude, in 2 Gebäuden, Kirche und Gemeindehaus, in 2 Gebäuden etwas von dieser Fülle der Gnade Gottes leben und erleben. Auch im gegenseitigen Geben und Nehmen. Und die Agape ist stark durch uns und wir sind stark durch die Agape und beide ahnen wir etwas von dem Reichtum der Gnade Gottes in ihrem Leben, in unserem Leben. Und ich denke, wir können viel lernen, gerade auch in der jetzigen Zeit viel lernen, auch von der Art und Weise, wie die Agape-Gemeinschaft ihr Leben gestaltet, ohne einen hauptamtlichen Pastor. Durch ehrenamtliches Engagement lebt diese Agape-Gemeinschaft, sie lebt und blüht und gedeiht. Und es kommen eher mehr Leute als weniger zu den Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen. Es hängt offensichtlich nicht oder nicht zuerst an den hauptamtlichen Mitarbeitern, ob eine Gemeinde eine lebendige und blühende Gemeinde ist oder nicht. Die Agape ist hier ein deutliches Beispiel. Also das kommt alles so ein bisschen, diese Fülle der erlebten Gnade Gottes hier in München, das kommt alles ein bisschen in den Artikeln im ersten Teil des Gemeindebriefes zum Ausdruck. Und es hat mich gefreut, dass ich das ein bisschen lesen konnte, weil darin wirklich etwas von dieser Gnade Gottes in all der Fülle, alles nur ansatzweise, zu erfahren ist, nachzulesen ist, nachzuspüren ist, umzusetzen ist. Und das ist auch der Grund, weshalb wir heute nach dem zweiten Gottesdienst noch zum Föhrenwald fahren, in diese ehemals jüdische Siedlung, weil auch da wieder etwas von dieser Gnade zu erfahren ist. Nicht einfach individuell, sondern übergreifend. Israel, das jüdische Volk, ist halt nun mal das erste auserwählte Volk Gottes. Das ist so, wenn wir auch nicht ändern können und auch nicht ändern wollen. Und gerade deswegen kann ich Gnade Gottes, und zwar in einem wirklich übergreifenden Begriff, am stärksten und am ehesten in diesem Volk Israel erkennen. Und das wäre oder ist sehr spannend, mal das Alte Testament unter diesem Gesichtspunkt nachzuspüren. Wie hat das Volk Israel durch die Zeitenfolge der Geschichte, und im Alten Testament ist eine mehr als 2000-jährige Geschichte beschrieben, wie hat das Volk Israel diese Gnade Gottes in seinem Leben als Volk erfahren? Natürlich durch ganz viele Umbrüche und Veränderungen, durch Exil, durch Katastrophen, durch Niederlagen. Aber es ging immer weiter. Gottes Gnade war immer stärker als das, was Menschen an zerstörerischer Macht auch gegenüber diesem Volk Israel angewandt haben. Und es ging eben nicht nur weiter bis zur Jesus, es geht auch nach der Geburt Jesu Christi weiter. Und da ist der Föhrenwald eben ein deutliches Zeichen, dass gerade hier nach dem Zweiten Weltkrieg, als ja wirklich, manche kennen das ja vielleicht noch von Erzählungen oder aus eigener Anschauung als Kinder, das ist für mich schon auch wirklich beeindruckend, wenn ich so Besuche mache, wie Dinge sich wirklich einprägen. Ich habe mal einen Besuch gemacht bei einem Mann, der ist 1935 geboren worden. Und wir haben dann ein bisschen über dieses Thema auch im Blick auf Föhrenwald gesprochen. Und er hat gesagt, er weiß noch ganz genau, wie das 1938 gewesen ist. Da war er 3 Jahre alt. Wie das damals gewesen ist, als diese Reichspogromnacht sich über Deutschland ergossen hat. Und damals, als auch das Ende der jüdischen Landwirtschaftsschule in Wolfratshausen gewesen ist, die dann auch ihren Betrieb einstellen musste. Er war 3 Jahre alt, 1938. Und jetzt, nach über 70 Jahren, weiß er das jetzt immer noch ganz genau, nach über 80 Jahren sogar auch dann. Das zeigt einfach, wie tief sich solche Ereignisse auch im Leben von Kindern einprägen. Ich fand das beeindruckend und erschütternd gleichzeitig, als er mir das gesagt hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir solche Zeitzeugen wie dieses Badehaus in Wolfratshausen, Föhrenwald, Waldram, dass wir sowas aufsuchen. Nicht, weil wir jetzt einen Ausflug machen, das soll jetzt überhaupt keine Werbung sein, das ist gar nicht der Punkt. Kann auch jeder privat hinfahren, das ist völlig egal. Aber hinfahren und sich das anschauen. Und immer mit diesem inneren Ansatzpunkt, wenn ich da hinfahre, was erfahre ich dadurch von der Gnade Gottes in diesem Volk Israel, als ganzes Volk, das mitten in Deutschland, mitten nach der Shoah, nach der Zerstörung, dass da unmittelbar vor den Toren von München eine blühende jüdische Siedlung war, 10 Jahre lang zwischen 3.000 und 5.000 jüdische Bewohner haben da gelebt, sie haben geheiratet, sie haben über 700 Kinder sind da zur Welt gekommen, ich habe es ja schon mal erwähnt. Also das war Leben pur, Vitalität ohne Ende, mitten neben den grünen Isarauen. Das ist Gnade. Gnade, wenn Gott ein Volk nicht verstößt, wenn Gott ein Volk nicht zugrunde richten lässt, wenn es weitergehen darf, auch durch Katastrophen hindurch. Und wir haben das ja als deutsches Volk ansatzweise zumindest auch erleben dürfen. Es ist ja vor kurzem erst am 13. August wieder daran erinnert worden, dass vor 60 Jahren diese Mauer mitten durch Berlin hindurchgegangen ist. Und ich habe im Evangeliumsrundfunk eine Frühsendung gehört, bei der an die erste dieser 140 Toten an der sich dieses Mauerbaus von Berlin erinnert wurde. Tragische Schicksale zwischen Geschwistern, die einfach auseinandergerissen wurden, nur weil die einen auf der einen Seite der Straße wohnten und die anderen, also auf der nördlichen Seite und die anderen auf der südlichen Seite der Straße. Und es war Gnade, 1989, dass dieses Mauerwerk als erstes fiel, dass die Mauerspechte da hineingeklopft haben. Und ich kann mich noch erinnern, wie an diesem Abend, ich habe es hier auch schon mal erzählt, wie an diesem Abend, in dieser Nacht, muss man ja schon sagen, das Telefon bei uns geklingelt hatte in Bad Steben damals. Und am anderen Ende des Telefons eine Ärztin war, die wir in Thüringen kennengelernt hatten, also damalige DDR, ja. Und die zu diesem Zeitpunkt in Ost-Berlin auf einem medizinischen Kongress war und die das am Abend, die ist halt noch ein bisschen spazieren gegangen und dann hat sie das live miterlebt. Die hat uns angerufen da, und das waren im Hintergrund die Stimmen zu hören. Ich dachte mir, was ist denn jetzt passiert? Ja, wieder eine Revolution in Deutschland. So aufgeregt war das nur im Klang des Handys. Ja. Und sie hat dann nur reingerufen, Heinz Günther, stell dir vor, was da passiert ist. Das ist Gnade. Unverdiente Gnade, die wir als deutsches Volk hier mitten unter uns erfahren durften. Und wir hatten jetzt ja letzte Woche einen Hebräischkurs im thüringischen Vogtland zwischen Greiz und Reichenbach. Und wir haben es auch letzten Sonntag, als wir den Gottesdienst mit der Gemeinde gestaltet haben, auch mit der Ortsgemeinde, wir haben es da wirklich erwähnt. Das ist auch Gnade, dass wir jetzt einfach in Frieden und Freiheit unsere Hebräischkurse in Thüringen, in Sachsen, genauso wie in Bayern einfach durchführen können. Das wäre 1990 so noch nicht möglich gewesen. Das sind alles so Erfahrungen auch, wie wir das wirklich als deutsches Volk erlebt haben. Und deswegen eigentlich stände es uns gut an, wenn wir Gott von Herzen danken. Das ist übrigens auch einer der Buchstaben, den man dann hier verbinden könnte. Danke. Und wenn man das Wort Dank fränkisch schreiben würde, dann würde es Dank heißen. Und diese Buchstaben rückwärts gelesen heißen Gnade. Also, Entschuldigung, das ist nur ein kleiner Hinweis an die Leute, die einen Zugang zur fränkischen Sprache haben, dass man also da ein bisschen durchaus auch mit den Buchstaben spielen kann. Zurück noch zu unserer Gemeinde. Wie können wir das erleben? Herausforderungen Gegenwart, Herausforderungen Zukunft. Unsere Jugend hatte jetzt eine Jugendfreizeit gehabt. Ein paar der Mitarbeiter haben wir dann am Freitagabend gesehen, als wir zum Hebräischkurs gingen und die Jugendmitarbeiter ein bisschen aufgeräumt haben. Und wir haben einfach gefragt, wie es war, und einer der Jugendmitarbeiter hat gesagt, es war der Hammer. Und deswegen wird dieser Jugendmitarbeiter jetzt auch ein kleines bisschen erzählen, was da so hammerartig bei dieser Jugendfreizeit gewesen ist.
Ja, genau, wir waren nach dem dritten Verschieben oder so, eigentlich sollte die Freizeit irgendwann mal letztes Jahr stattfinden, gegen Ende des Jahres, dann irgendwann zu Silvester, jetzt endlich mal auf Jugendfreizeit und hatten eine richtig gute Zeit, waren zu 18 unterwegs und es war super cool zu sehen, einfach wie man trotz jetzt den ganzen Auflagen und dem Drumherum einfach eine super Freizeit haben kann. Und es war total cool, wir hatten 4 Mädels dabei, die null Bezug zu Paul Gerhardt hatten, so wie ich das verstanden habe, wo die Eltern einfach über irgendwie gegoogelt haben und sich gedacht haben, wir schicken hier mal unsere Kinder auf die Freizeit. Wahnsinn, und denen hat es so gut gefallen am Ende. Und es war einfach ein Segen für uns alle, also für die Kids natürlich und für die Jugendlichen, aber auch für uns Mitarbeiter total eine schöne Zeit. Und wir hatten auch einfach neben eine Menge Spaß und Input auch einen super Gottesdienst am Ende noch. Und ja, es war einfach ein großes Geschenk, das jetzt auch machen zu können. Vor allem auch irgendwie unter eben sehr gemäßigten Auflagen, sodass es eine wirklich gute Freizeit war. Genau. Also da auch großes Dank nach oben. Genau, und ich freue mich schon auf die nächste.
Das war eine gute Überleitung, vielen Dank. für den letzten Punkt jetzt von der Predigt. Es geht nie nur, wir haben jetzt ein bisschen die Rückschau gehabt, historisch und persönlich, die Gegenwart im Blick gehabt, aber Paulus schreibt noch die dritte Zeitdimension, und das ist ja eigentlich, Entschuldigung, jetzt ein bisschen mit Augenzwinkern an die, die da Bescheid wissen, das ist ja eigentlich selbstverständlich, wenn einer, der vom Hebräischen her voll erfüllt ist, wenn der das Schreiben anfängt, dann hat er immer die drei Zeitdimensionen im Blick. Die Vergangenheit, die Gegenwart und eben auch die Zukunft. Und die ist hier und auch in unserem Bibelabschnitt wirklich, kommt zum Ausdruck. Paulus schreibt, er hat uns, also Gott hat uns auferweckt mit Christus, er hat uns in die himmlischen Örter jetzt schon hineingesetzt, und dann, auf das er erzeigte in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Also wenn mir mal einer die nächsten 2,5 Monate noch erzählen könnte, wie man das so verstehen kann im persönlichen Leben, wäre ich dankbar. Weil Paulus erfindet hier Wortkompositionen, die gibt es im philosophischen Griechisch gar nicht. Er hat diese Worte natürlich, dieselben Worte, die es auch im Umweltgriechisch gab, hatte er, aber er hat sie so zusammengebastelt und miteinander verbunden, überschwänglich, hyper. Also es geht gar nicht mehr. So ist er von dieser Gnade Gottes angepackt, erpackt, ergriffen. Und er sagt, wir werden das in der Zukunft noch viel mehr, also nicht mit dem Kopf verstehen, sondern vom Herzen erfassen, was es heißt, dass wir aus Gnade gerettet sind, jeder Einzelne, aber eben immer in der Gemeinschaft mit anderen zusammen. Und das ist eine Zukunftsperspektive, die ist großartig. Die kann uns niemand nehmen. Und wir haben wahrscheinlich bisher nur ansatzweise verstanden, was Paulus da überhaupt vor fast 2000 Jahren den Epheser Christen geschrieben hat. Überschwänglicher Reichtum seiner Gnade. Aber ich gehe mal davon aus, wir werden auch Gelegenheiten haben, das ein bisschen auszuleben, was das eigentlich heißt. Ein Gedanke dazu: Anfang der Woche hat der Weltklimarat seine Zukunftsperspektive genannt. Die haben auch an die Zukunft gedacht, aber ein bisschen in einer anderen Weise als jetzt Paulus hier. Die haben nicht vom überschwänglichen Reichtum seiner Gnade gesprochen, sondern, das ist jetzt nicht ironisch, vom überfließenden Klimakatastrophen geschrieben. Wenn man diese Worte, die sie da geschrieben haben, publiziert haben, wenn man die auf sich wirken lässt, dann kann einem Angst und Bange werden. Und das werden zunehmend Herausforderungen für christliche Gemeinden werden. Dass Wasser eine starke Macht hat, das haben wir hier vor 4 Jahren, 2017, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft erfahren. Als innerhalb weniger Stunden das ganze Haus Matuni 23 unter Wasser stand und 7 Monate unbewohnbar gewesen ist. Und ich wage zu behaupten, das war erst der Anfang. Da kommt noch mehr auf uns zu. Und was manche christlichen Gemeinden in Rheinland, in Nordrhein-Westfalen oder auch in Oberbayern erlebt haben die letzten Wochen, das war schon noch ein bisschen mehr. Ich habe in einer großen deutschen Wochenzeitung, wenn einer das mal schauen will, ist hier das Bild von einer katholischen Kirche in Ahrweiler. Die ist wirklich überflutet, ja. Und da ist alles zerstört worden. Und ich denke, das ist jetzt wirklich eine Herausforderung, auf die müssen wir uns vorbereiten. Als christliche Gemeinde, wie weit kann ich hier Gnade leben? Gnade im Sinn, dass eine geistliche Verbundenheit vorhanden ist, wenn christliche Gemeinden in so Not und Elend reingestellt werden. Gestern im Sonntagsblatt war ein Artikel gestanden, es hat ja auch immer wieder mal fränkische Gemeinden getroffen, es war auch im Frankenwald, im Juli eine Flut, und die Gemeinde Joditz im Landkreis Hof hat es besonders getroffen mit der Kirche und dem Gemeindehaus, ist auch durch Wasserfluten relativ stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Und da hat jetzt vor kurzem die Dekanatssynode des Dekanatsbezirks Landshut, also das ist Niederbayern, also etwa 200 Kilometer von Joditz entfernt, die Dekanatssynode von Dekanatsbezirk Landshut, eine Sammlung anlässlich der letzten Sitzung durchgeführt, und da sind immerhin 800 Euro zusammengekommen. Und diese 800 Euro sind jetzt dann dem Hofer Dekan, der für Joditz zuständig ist, zur Verfügung gestellt worden. Das ist für mich auch ein Zeichen von Gnade. Unter uns Menschen natürlich. Weil Gott uns befreit hat in seiner Gnade, geht diese Gnade auch durch den Geldbeutel hindurch und macht mich bereit, offen zu sein für Menschen, die ja weitgehend unverschuldet in Not geraten sind. Und dadurch ist etwas sichtbar von dieser gesamtbiblischen Verantwortung, von der Paulus ja auch schon schreibt, wenn er Christengemeinden ermutigt, für die arm gewordene Christengemeinde in Jerusalem eine Sammlung einzulegen. Das ist ja heute alles weitgehend institutionalisiert. Deswegen haben wir ja kaum mehr die persönlichen Bezüge dazu, auch zu den Gaben, die wir einlegen. Aber ich gehe mal davon aus, wir werden in der Zukunft das wieder neu lernen, hoffentlich neu lernen dürfen oder müssen auch, dass die Verbundenheit, die Gnade Gottes schenkt, dass diese Verbundenheit immer von Person zu Person geht und nicht von Institution zu Institution. Dass es immer mit den persönlichen Beziehungen zu tun hat. Und dass da einfach ganz konkret auch geholfen werden kann. Und manchmal bekommt man dadurch sogar eine gute Presse, auch da nochmal aus dieser Zeitung, jetzt kommen die Helfer der Kirche, nachdem die Flut wieder abgeflossen ist. Und auf diesem Bild ist ein Notfallseelsorger zu sehen, der in Bonn in einer Kirche sitzt, sichtbar erschöpft, nach einem Gedenkgottesdienst angesichts dieser Fluten, die in Nordrhein-Westfalen die Ruhr runtergeflossen sind. Also das ist jetzt wirklich ein bisschen eine Zukunftsperspektive. Ich weiß, wir sitzen hier in München oft auf dem Trockenen, in diesem Fall ja erfreulicherweise, aber wir können es uns nicht aussuchen. Und ob dann, wenn eine Situation kommt, im Konkreten wirklich geholfen wird, das entscheidet sich immer in den guten Zeiten. Ob ich dafür innerlich offen bin. Und wenn einem das Wasser bis zum Halse steht, dann helfen keine frommen Worte mehr, so wichtig die natürlich auch sind. Dann geht es wirklich um die konkrete Hilfe. Und auch dazu möchte Paulus Mut machen, wenn er sagt, wir sind erschaffen zu guten Werken, damit wir darin wandeln sollen, damit das sichtbar ist, dass Christen zusammenhalten, dass sie füreinander da sind, dass sie Verantwortung übernehmen. Das ist Gnade, wenn wir dazu offen sind und dafür offen sind. Gnade, also ein Beziehungsbegriff, ein bisschen so aufgedröselt, was das heißen kann. Was das schon gehießen hat, jetzt im Blick auf die Vergangenheit von Paul Gerhard, auch im Miteinander mit anderen Gemeinden in München, was das in unserer Gegenwart bedeuten kann, Jugendfreizeit, Ausflug nach Föhrenwald, und was das für die Zukunft bedeuten könnte, wenn noch manche Herausforderungen, manche Katastrophen auch wahrscheinlich in Leim hier auftauchen werden und wir dann ganz neu und ganz anders herausgefordert sind, dass wir uns da hineinstellen, in diesen Gnadenstrom Gottes, der auch zu konkreter Hilfe bereit macht. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.